warum macht es Sinn, gerade jetzt sich damit zu beschäftigen? Da stelle ich fest, dass die pfiffigen Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, gerade jetzt in dieser Unsicherheit, wo alle irgendwie überlegen, wie geht's denn weiter, fängt der frühe Vogel den Wurm und sind diejenigen, die sich jetzt damit intensiv beschäftigen, auch diejenigen, die dann nach der Zeit der Unsicherheit entsprechend schon auch Wettbewerbsvorteile sich erarbeitet haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Twinside Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Fokus auf Familienunternehmen zwischen Nachhaltigkeitsdruck und unternehmerischen Chancen. Mein heutiger Gast ist Dr. Felix Zimmermann. Felix berät mit seiner Beratungsfirma Voikos vorwiegend deutsche Familienunternehmen in nachhaltiger Unternehmensführung und Strategie. Er ist sowohl Buchautor als auch Autor einer Studie zum Stand der Nachhaltigkeit in baden-württembergischen Familienunternehmen und obendrein Dozent am Lehrstuhl für Organisation und Personal an der Universität Freiburg. Wir sprechen heute über die aktuellen Omnibus-Pakete der EU, deren Bedeutung für den Mittelstand, die Rolle der Digitalisierung als Enabler für Nachhaltigkeit und letztlich die Frage, wie Nachhaltigkeitsbildung in Deutschland gestärkt werden kann. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Ingo.
Felix, du berätst seit Jahren Familienunternehmen zum Thema Nachhaltigkeit. Am 26. Februar hat die EU-Kommission ihre angekündigten Omnibus-Pakete bzw. die Änderungsvorschläge für die Pflichten im Nachhaltigkeitsreporting veröffentlicht. Kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern nur mal kurz erklären, worum geht es denn eigentlich darum und warum ist das wichtig?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil das Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung die deutschen Unternehmen in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt haben. Und da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, woher das kommt. Im Jahr 2019, da war die wirtschaftliche Lage noch ein bisschen stabiler und besser, hat die Europäische Union ja den Green Deal ausgerufen und im Rahmen dieses Green Deals auch verschiedene Berichterstattungsvorschriften entwickelt und erarbeitet, die im Nachgang Schritt für Schritt sozusagen veröffentlicht und auch verabschiedet wurden. Und mit dieser Richtlinie sollte ja versucht werden, die Unternehmen sozusagen vom Teil des Problems zu einem Teil der Lösung zu machen und sie an das Thema der Nachhaltigkeit und ihrer Verpflichtung nicht nur zu erinnern, sondern sie auch zu verpflichten, dass sie darüber entsprechend Bericht erstatten. Und die wesentlichen Richtlinien, die da verabschiedet worden sind, sind die CSRD, die Taxonomieverordnung und die CSDDD oder das Europäische Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Diese gesamten Richtlinien sind durch die Gremien der Europäischen Union durchgegangen, sind also sozusagen verabschiedet worden und mussten dann auch in nationales Recht umgesetzt werden. Und im Laufe der Zeit hat sich ja wenig die Stimmen gedreht und man hat festgestellt, dass möglicherweise die eine oder andere Berichtvorschrift oder Erstattungsvorschrift zu komplex ist, für zu viele Unternehmen sozusagen eine hohe bürokratische Anforderungen darstellt. Und gleichzeitig hat die wirtschaftliche Lage sich dramatisch verändert und verschlechtert. Und obendrein hat Mario Draghi nochmal einen Bericht vorgelegt, wie man die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union steigern kann. Und das alles hat Ursula von der Leyen dann zum Anlass genommen, nochmal über diese Vorschriften hinweg zu gucken und zu sagen, naja, was können wir da vereinfachen? Und in ihrer zweiten Amtszeit hat sie dann gesagt, sie will diese Entbürokratisierung vorantreiben und hat deshalb in dem sogenannten Omnibus-Verfahren, also wo man verschiedene gesetzliche Maßnahmen und Regulierungen dann bündeln will, diese Omnibus-Verfahren die Berichterstattung deutlich zu erleichtern. Und jetzt will ich gar nicht so sehr auf die Details eingehen, was bei der CSRD und bei der Taxonomieverordnung, bei der CSDDD entsprechend vorgeschlagen wird, zu verändern. Aber am Ende des Tages ist es so, dass das gesamte Berichterstattungsthema deutlich nach hinten geschoben wird. Es wird inhaltlich deutlich entschlackt. Und es gilt für deutlich weniger Unternehmen als vorher, nur mal ein Gefühl dafür zu geben. Vorher war die Grenze bei 15 Millionen Umsatz, 250 Mitarbeiter beziehungsweise 20 Millionen Euro Bilanzsummen. Jetzt reden wir über 1.000 Mitarbeitern, über 450 Millionen Umsatz sozusagen als Schwelle, bis wann dann die entsprechende Regulierung einschlägig werden. Und das führt in Deutschland dazu, dass anstatt bisher 15.000 Unternehmen nur noch 1.000 Unternehmen berichtspflichtig werden. Also das heißt, das führt wirklich zu einer deutlichen Reduktion der Berichtspflichten von den Unternehmen innerlicher Natur, aber auch deutlich weniger Unternehmen sind davon betroffen. Insofern ist das glaube ich, unter dem Aspekt der Entbürokratisierung ein guter Schritt.
Okay, und wie ist es deiner Erfahrung nach, wie stehen die Unternehmen diesen Änderungen gegenüber? Ist das, ja, wird es als Erleichterung beispielsweise wahrgenommen oder längst überfällig? Welche Erwartungen stecken da drin von der Wirtschaft?
Ich glaube, die Unternehmen begrüßen das sehr. Sie alle sind davon fest überzeugt, dass die nachhaltige Transformation notwendig ist. Das habe ich auch in meiner Umfrage, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, herausgefunden. Da gibt es also keinen Zweifel, dass es Handlungsbedarf gibt. Aber die Unternehmen haben sehr gestöhnt unter den Berichterstattungs-Anforderungen und werten diese als eher unproduktiv und verbunden mit einem großen Ressourcenaufwand. Und teilweise haben die Unternehmen auch tatsächlich vorgetragen, dass sie vor einem organisatorischen Burnout gewarnt haben, weil sich die Vorschriften doch teilweise sehr schnell auch immer wieder verändert haben in den Anforderungen her. Mitarbeiter teilweise gar nicht nachgekommen sind, um all diese Vorschriften zu erfüllen. Insofern ist jetzt hier mal eine Pause beziehungsweise eine deutliche Entschlackung von den Unternehmen sehr begrüßt worden. Und die können sich damit eigentlich wieder auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren, nämlich ihre Geschäftsmodelle, ihre Produkte, ihre Prozesse nachhaltig weiterzuentwickeln und von diesen Berichterstattungspflichten ein bisschen Abstand zu nehmen. Also insofern, ich beobachte, dass die Unternehmen das sehr begrüßen und das positiv bewerten. Jetzt muss es nur verabschiedet werden. Insofern muss man das auch, glaube ich, nochmal richtig einsortieren. Bisher sind es Vorschläge. Ich gehe davon aus, dass sie auch weitestgehend nachher dann so umgesetzt werden. Aber noch ist der Prozess des Omnibusverfahrens nicht abgeschlossen. Insofern gibt es auch eine gewisse Unsicherheit darüber, wie es denn tatsächlich weitergeht.
Okay, ja, du sagst, es sind aktuell erstmal nur Vorschläge. Die Frage ist natürlich, diese Unsicherheit, was für eine Reaktion löst das jetzt erstmal aus? Also ich habe den Eindruck in den Gesprächen, dass viele Unternehmen jetzt erstmal sagen, oh, da ist jetzt ein Änderungsvorschlag. Wir wissen nicht, wie das weitergeht, was davon jetzt in welcher Art umgesetzt wird. Wir machen jetzt erstmal gar nichts und warten ab. Kannst du das bestätigen?
Das kann ich so in der Breite nicht bestätigen. Ich habe das Gefühl, dass die Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Transformation auf ihre Agenda genommen haben und auch in ihre Strategien integriert haben und es ernst meinen, unabhängig von der Berichterstattungspflicht, sich dort weiterentwickeln und darauf weiter einen Fokus legen. In der Tat ist es aber auch so, dass sie natürlich froh sind, dass bei der Berichterstattungspflicht jetzt abzusehen ist, dass das deutlich entschlackt wird. Das heißt, in diesem Bereich der nachhaltigen Transformation der Berichterstattung, da sind sie eher jetzt zurückhaltend und warten darauf, wie die neuen Standards auch entsprechend definiert werden. Aber unabhängig davon kenne ich sehr viele Unternehmen, die ihre nachhaltige Strategie trotzdem weiter konsequent umsetzen.
Okay, das heißt also, es wird an der einen oder anderen Stelle ja auch befürchtet, dass man jetzt quasi die Berichtspflichten weiter extrem aufweicht und damit dann die Regulatorik in Anführungszeichen ein zahnloser Tiger ist. Ich höre bei dir raus, dass du das eigentlich in deinen Gesprächen ja ein Stück weit schon entkoppelt fast siehst. Also sprich, dass die Unternehmen trotzdem diese Bedeutung, die Relevanz eines solchen Nachhaltigkeitskurses weiterhin sehen. Kannst du nochmal ausführen, warum ist gerade auch vielleicht jetzt trotz dieser Unsicherheit ein richtiger Zeitpunkt, um weiter in dieses Thema reinzugehen und vielleicht auch kurz skizzieren, wie kann man das trotz dieser Unsicherheit denn als Unternehmen gestalten, sich dem Thema weiter zu widmen und vielleicht sich sogar einen Wettbewerbsvorteil zu sichern?
Ja, eine ganze Menge Fragen, die du gestellt hast, Ingo. Fangen wir an mit einer Perspektive sozusagen auf die Unternehmen, was ich dort beobachte. Du hast ja gerade schon erwähnt, die ganz überwiegende Mehrheit, und da kann man wirklich bis zu 90% aufgehen, der Unternehmen, jetzt am Beispiel hier in Baden-Württemberg aus dem verarbeitenden Gewerbe, sind entweder davon überzeugt, dass eine nachhaltige Transformation notwendig sind oder sehen sie sogar als zwingend notwendig. Ebenso sind sie davon überzeugt, dass die Klimaziele grundsätzlich richtig sind. Und die Europäische Kommission hat ja von den Zielen nichts zurückgenommen. Sie hat ja nur bei dem Thema der Regulatorik angedeutet bzw. vorgeschlagen, da in Gang zurückzunehmen. Das heißt also, die Zielsetzung ist unverändert und auch klar und in den Unternehmen akzeptiert. Jetzt ist die Frage, wie man da hinkommt und ob das für die Unternehmen Sinn macht, sich diesbezüglich anzustrengen. Da beobachte ich, dass die Mehrzahl der Unternehmen begriffen und verstanden hat, dass Nachhaltigkeitsmanagement nicht ein Modethema ist und auch nicht ein Wohlfühlthema ist, sondern ein knallhartes Risiko- und Chancenmanagement-Thema ist, was man mit Zahlen, Daten und Fakten steuern kann. Das heißt, ich beobachte, dass die Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit angehen, sich einmal anschauen und sagen, was sind die Risiken, die mit dem Thema Nachhaltigkeit einhergehen? Standortrisiken sind, Verfügbarkeit von Rohstoffen ist, ob es Lieferkettenrisiken sind, etc. pp. Diese aktiv angehen, aber gleichzeitig auch die Chancen sich angucken und sagen, was kann ich denn aus dem Thema Nachhaltigkeit für mein Unternehmen, für meine Kunden auch entsprechend machen? Und da beobachte ich, dass die Unternehmen zunehmend akzeptieren, dass diejenigen, die sich rechtzeitig mit Nachhaltigkeit beschäftigen, stärker wachsen als der Wettbewerber, profitabler sind, widerstandsfähiger oder wie man jetzt sagt, resilienter sind und obendrein, und das ist mit das wichtigste Argument, ein attraktiver Arbeitgeber sind. Und das ist gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und der Herausforderungen, die wir am Arbeitsmarkt haben, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich, dass gerade Familienunternehmen sich dort sehr klar positionieren und das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich dazu nutzen, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Also insofern kann ich nicht erkennen oder sehe ich nicht, dass die Unternehmen jetzt vom Gas gehen beim Thema Nachhaltigkeit, nur weil es ein Omnibusverfahren gibt, sondern sie sind eher erleichtert und können sich konzentrieren auf die nachhaltige Strategie, auf das Risiko und auf das Chancenmanagement. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Die zweite Frage, die du gestellt hast, warum macht es Sinn, gerade jetzt sich damit zu beschäftigen? Da stelle ich fest, dass die pfiffigen Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, gerade jetzt in dieser Unsicherheit, wo alle irgendwie überlegen, wie geht's denn weiter, fängt der frühe Vogel den Wurm und sind diejenigen, die sich jetzt damit intensiv beschäftigen, auch diejenigen, die dann nach der Zeit der Unsicherheit entsprechend schon auch Wettbewerbsvorteile sich erarbeitet haben. Und ich kenne das aus einem Fall aus den USA, wo ein Wettbewerber hier in Europa sagt, es ist ja wunderbar, wenn der Donald Trump drüben das Thema erstmal von der Agenda runtergenommen hat und unter der Überschrift Drill, Baby, Drill die Botschaft sendet, dass das alles nicht so wichtig ist, dann werden die Unternehmen drüben auch nicht entsprechend in Forschung und Entwicklung hinein investieren. Und das ist auch eine gute Chance für die europäischen Unternehmen, genau diese Zeit jetzt zu nutzen, Produkte, Services etc. pp. Zu entwickeln, die nachhaltiger sind, um dann in einer naheliegenden Zukunft die Wettbewerbsvorteile auf dem Weltmarkt auch tatsächlich nutzen zu können. Also insofern glaube ich, dass der verantwortungsvolle Unternehmer, die verantwortungsvolle Unternehmerin, die Familienunternehmen insbesondere jetzt hier eine Chance sehen und die auch aktiv nutzen.
Wir haben es eingangs schon mal ganz kurz skizziert oder du hast es auch erwähnt, woher überhaupt deine Erfahrung, deine Einschätzung von den Unternehmen. Du hast dir die Zeit genommen und hast eine Studie aufgesetzt mit der Frage ESG, wo stehen wir hier in Baden-Württemberg? Du hast dir da mehrere oder einige baden-württembergische Familienunternehmen angeschaut und einmal reingehorcht. Wie stehen die Unternehmen eigentlich zu diesem Thema ESG? Zu den Regulatoriken, zu der Veränderung, die da eigentlich stattfindet. Wie kam es überhaupt zu dieser Studie und führ uns doch bitte mal durch, wie bist du vorgegangen und was waren so spannende Erkenntnisse?
Ja, sehr gerne. Also ich habe das Buch geschrieben, was du ja angesprochen hast und ja zusammen mit 10 führenden Unternehmen hier in Baden-Württemberg, insbesondere aus dem verarbeitenden Gewerbe, gemeinsam ja geschrieben und entwickelt. Und die Hauptbotschaft war eigentlich die, einmal festzuhalten und zu sagen, die Unternehmen tun schon sehr, sehr viel. Und gerade die Hidden Champions sind in dem Bereich Nachhaltigkeit wirklich führend unterwegs. Und das einmal zu dokumentieren, war ein Ziel dieses Buches. Und das andere Ziel des Buches war, ein bisschen Struktur in das Thema hineinzubringen und Komplexität herauszunehmen. Ich beobachte, ich habe das in meiner Beratungstätigkeit immer wieder auf dem Tisch, dass die Unternehmen sagen, das ist doch viel zu viel, wir können doch nicht alles, wir können doch nicht Environmental, wir können nicht Social, wir können nicht Governance. Für unsere Unternehmensgröße ist das doch ein Overload. Und dann empfehle ich immer sehr schnell zu sagen, lassen Sie uns die Wesentlichkeitsanalyse machen, um die Komplexität zu reduzieren, um sich auf die wesentlichen Themen zu konzentrieren unter Risiko- und Chancenaspekten, um dann entsprechend auch Prioritäten festzulegen und mit den wenigen Dingen anzufangen, die aber richtig zu machen, weil sie entsprechenden Impact haben. Und diese Methode und darauf die Entwicklung auch der Strategie und dann erst am Ende die Berichterstattung, diese Struktur einmal darzustellen, war ein zweites Ziel des Buches. Und dann am Ende sozusagen die Frage nach Best Practice, was kann man für Muster erkennen, was kann man für Erfolgsmuster bei Unternehmen erkennen, die bei dem Thema besonders erfolgreich unterwegs sind. Dann habe ich das Buch an den Markt gebracht und da viel auch positives Feedback bekommen, aber natürlich auch die Frage, na, jetzt habt ihr da 10 Hidden Champions rausgenommen. Ist das denn repräsentativ für die gesamte baden-württembergische Wirtschaft, für das verarbeitende Gewerbe? Und wie gesagt, nein, wahrscheinlich ist es nicht repräsentativ, es sind Leuchttürme, aber um das repräsentativ auch einmal beurteilen zu können, sollte man eine Umfrage machen und darum habe ich zusammen mit den WVIB, das ist der Wirtschaftsverband der Industrieunternehmen in Baden, eine Umfrage gestartet, die eine Mischung war aus persönlichen Interviews, aber auch von Online-Fragebögen. Insgesamt haben wir 600 Personen aus gut 400 Unternehmen angeschrieben. Wir haben nachher 110 verwertbare Antworten gehabt. Das ist eine relativ hohe Rücklaufquote, was ich sehr positiv gesehen habe. Wir haben bewusst im Unternehmen Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsbeauftragte angesprochen. Wir haben bewusst kleine und große Unternehmen angesprochen, um einfach ein repräsentatives Bild zu bekommen, damit sozusagen der Eindruck, den ich mit dem Buch natürlich auch gesendet habe, noch etwas, wie soll man sagen, differenzierter vorgenommen werden kann oder gezeigt werden kann, dass die Unternehmen wirklich auf einem guten Wege sind.
Und wenn du gerade erst so erwähnst, du hast sowohl mit Geschäftsführenden als auch mit Nachhaltigkeitsbeauftragten gesprochen, haben die mal gleich geantwortet oder gibt es da auch Differenzen in den Sichtweisen?
Also da gibt es spannende Erkenntnisse. Ich will mal mit den allgemeinen Erkenntnissen anfangen, die ich ja gerade schon einmal kurz angedeutet habe. Über 90% der Unternehmen sind grundsätzlich davon überzeugt und halten es für sinnvoll und teilweise zwingend notwendig, dass die nachhaltige Transformation nicht nur angegangen wird, sondern dass auch eine Aufgabe der Unternehmen ist. Die überwiegende Mehrheit ist auch überzeugt davon, dass es deutlich mehr unternehmerische Chancen birgt als Risiken. Man muss sich beides natürlich angucken, aber die Chancen sind da. Und wenn man die anguckt, wo die Problembereiche sind, dann ist es in der Tat einmal die Regulatorik. Die hatten wir am Anfang schon mal angesprochen, dass das einfach ein Overload ist an Regulierungen, an Anforderungen, die insbesondere kleine Unternehmen nicht schaffen können. Und das wird auch in dieser Studie deutlich. Gerade die kleinen Unternehmen sagen, das ist zu viel für uns. Und was auch noch zu beobachten ist, ist, dass eine ziemlich geringe Digitalisierung in Unternehmen vorzufinden ist und damit das Thema der nachhaltigen Transformation auch erschwert wird. Vielleicht kommen wir darauf später nochmal zu sprechen, dass die beiden Dinge sich ja sozusagen gegenseitig bedingen, die digitale Transformation und die nachhaltige Transformation. Also das ist das eine. Das zweite ist, das hast du angesprochen, haben Geschäftsführer und Nachhaltigkeitsbeauftragte unterschiedlich geantwortet. Ja, sie haben unterschiedlich geantwortet. Ich will jetzt nicht durch jede Frage durchgehen, aber in der Tendenz ist es schon so, dass der Nachhaltigkeitsbeauftragte natürlich sehr engagiert ist, sehr motiviert ist, dankbar ist für jede Form von Struktur, Kennzahlen, den ESRS-Standard zum Beispiel, den schätzen die Nachhaltigkeitsbeauftragten sehr, weil sie eine klare Struktur haben. Sie schätzen auch die CSRD, weil es eine klare Struktur vorgibt. Während der Geschäftsführer natürlich eher vermutet, dass das mit zu viel Aufwand verbunden ist und dass es zu viel Ressourcen sind, die da hineingesteckt werden und er eher sozusagen die unternehmerische Chance nutzen möchte und die nach vorne treiben möchte. Und insofern gibt es innerhalb des Unternehmens auch unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Und das führt dann dazu, dass wenn die Unternehmen größer werden sozusagen, dieses Spannungsfeld auch immer größer wird innerhalb des Unternehmens. Weil bei den kleinen Unternehmen ist es der Assistent, die Assistentin, die das Thema macht, die hat keine großen zusätzlichen inhaltlichen Ambitionen. Wenn das Unternehmen immer größer wird und diese Aufgabe auseinanderfällt zwischen Geschäftsführung und Nachhaltigkeitsbeauftragten, dann stellt man durchaus fest, dass es dort auch unterschiedliche Perspektiven gibt, was zu Spannungen führen kann, aber natürlich auch zu positiven sozusagen Reaktionen, die Energie freisetzen bei einer Diskussion, halt eben dann möglicherweise sogar noch bessere Lösungen herausgearbeitet werden können. Aber das war schon ganz spannend, das zu sehen, dass die Nachhaltigkeitsbeauftragten sich da in zentralen Fragen auch anders positioniert haben als die Geschäftsführer.
Du sprichst jetzt gerade schon die Unternehmensgröße als einen Faktor an. Aber konntest du auch bestimmte Verhaltensmuster, Reaktionsmuster erkennen, je nach Größe, Struktur, Schwerpunkt des Unternehmens, wie man sich dieser Thematik grundsätzlich nähert im produzierenden Gewerbe?
Ja, auch das ist wieder ganz, ganz sinnvoll, glaube ich, die Größenordnung der Unternehmen einmal als eine Skala zu nehmen. Also je kleiner das Unternehmen, desto eher ist es so, dass es einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, gibt, der bereits im Unternehmen andere Aufgaben wahrnimmt und das noch oben drauf gesattelt bekommt. Nur das noch mitzumachen, im Wesentlichen, um zu koordinieren und möglicherweise Daten einzusammeln oder auch den einen oder anderen Impuls zu setzen. Je größer das Unternehmen wird, desto eher ist zu beobachten, was aus dem Nachhaltigkeitsbeauftragten auch dann tatsächlich irgendwann eine kleine Abteilung wird. Oder wenn es keine Abteilung ist, ein Lenkungsausschuss eingeführt wird, der durch einen Nachhaltigkeitsbeauftragten koordiniert wird. Das ist eigentlich das Muster, was ich am meisten sehe. Das ist aufgrund der Querschnittsfunktion, des Querschnittscharakters des Themas Nachhaltigkeit, der die Unternehmen versuchen, das mit einem Lenkungsausschuss in irgendeiner Form ja sinnvoll zu steuern. Also das ist ein Muster, was ich erkennen kann. Ich kann auch erkennen, dass das Thema, wenn es denn angenommen wird von den Unternehmen, in der Regel bei erfolgreichen Unternehmen Chefsache ist. Das heißt, der Chef kümmert sich darum. Das wird nicht irgendwie delegiert an jemanden, weil mit der nachhaltigen Transformation doch auch erhebliche Veränderungen im Unternehmen einhergehen. Und die können in der Regel nur vom Chef und vom Eigentümer sozusagen angestoßen werden. Also das ist auch schon zu beobachten, dass da, also wenn es vorangeht und erfolgreich ist, dann ist es in der Tat so, dass der Eigentümer und der Chef sich darum kümmern. Was ich ein ganz spannendes Muster sehe, was ich immer wieder erkenne, ist, dass die erfolgreichen Unternehmen ihre besten Leute mit dem Thema Nachhaltigkeit beauftragen. Also sei es entweder aus dem Qualitätsmanagement heraus, aus der Forschung und Entwicklung heraus oder generell aus dem Produktionsprozess heraus. Die besten Leute nicht es oben drauf gesattelt bekommen, sondern neue sozusagen Kapazitäten bekommen, das Thema anzugehen. Während es bei anderen Unternehmen, die vielleicht nicht so erfolgreich in dem Feld sind und auch nicht so überzeugt sind, zu beobachten ist, dass sie jemand Externes einstellen, der dann aufgrund der beschriebenen Motivation des Unternehmens reinkommt, sagt, wir müssen dringend etwas ändern, wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir dies und jenes machen und der relativ schnell im Spannungsfeld zwischen der Geschäftsführung und den restlichen Mitarbeitenden steht und die restlichen Mitarbeitenden irgendwann zum Geschäftsführer gehen und sagen, sag mal, der bringt hier alles durcheinander, der neue Nachhaltigkeitsbeauftragte oder die neue Nachhaltigkeitsbeauftragte, das musst du dich entscheiden, willst du der folgen oder willst du uns folgen? Und dann ist es nicht selten zu beobachten, dass die oder der Nachhaltigkeitsbeauftragte wieder gehen muss, weil man sagt, es ist nicht kompatibel. Also das ist ein sehr großes Risiko, jemanden extern einzustellen, ihn damit zu beauftragen, das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen sozusagen zu etablieren und die Strategie zu entwickeln, wenn der oder diejenige keine Ahnung vom Geschäft hat, die Leute nicht kennt, das Vertrauen der Geschäftsführung nicht hat, dann ist das in der Regel relativ schnell beendet.
Ja, das ist sehr spannend, das höre ich tatsächlich auch immer wieder, wie elementar wichtig es ist, dass die Person oder die Personen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, dass die wirklich wissen müssen, in Anführungszeichen, wie der Laden läuft. Die müssen die Menschen kennen, die Prozesse, die brauchen eine Vertrauensbasis. Ansonsten laufen die immer nur gegen die Wand und dann kommt es genau zu dem Muster, wie du es gerade beschrieben hast. Dann trennt man sich letztlich davon und sagt, naja, die Thematik ist gescheitert. Das ist natürlich schade. Gab es denn auch Ergebnisse der Studie, die dich überrascht haben, mit denen du so nicht gerechnet hast?
Ich hatte schon mal kurz angesprochen, dass ich in der Tat überrascht war, wie wenig tatsächlich Digitalisierung genutzt wird, um das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Hatten jetzt einen gewissen Fokus, gebe ich zu, natürlich auch auf das Thema der Berichterstattung, weil da ja der Wunsch war, eine Transparenz hinzubekommen, wo drückt der Schuh denn wirklich? Und der Schuh drückte natürlich bei der unzähligen Zahl von Datenpunkten, die erhoben werden mussten und von vielen kleinen Unternehmen hätten erhoben werden müssen. Und da ist in der Tat interessant zu beobachten, dass die überwiegende Mehrheit es noch mit Excel macht. Und ich schätze Excel sehr, das ist ein sehr gutes Tool. Aber das ist natürlich weit davon entfernt, die entsprechenden Datenpunkte in der Form zu generieren und sie auch zu nutzen, ja, bis hin zur Realtime-Nutzung. Insofern ist es eigentlich ein ungeeignetes Tool, um tatsächlich eine ESG-Strategie dann auch umzusetzen. Da gibt es den einen oder anderen Softwareanbieter, der es jetzt versucht, in den Markt hineinzubringen, häufig gekoppelt natürlich auch mit der Erfüllung der Berichterstattungspflichten. Da ist der Markt sehr dynamisch unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass zusammen mit künstlicher Intelligenz und einer entsprechenden Digitalisierung, auch Erhebung der Daten, die Berichterstattung zunehmend automatisiert wird und standardisiert wird, was eine auch weitere Entlastung für die Unternehmen bringt und die Unternehmen sich in ihrem Kern tatsächlich auf das Thema Strategie konzentrieren. Also das ist eine interessante Beobachtung, geringe Digitalisierung. Das zweite hatten wir schon besprochen, dieser Unterschied zwischen der Wahrnehmung der Nachhaltigkeitsbeauftragten und der Geschäftsführung, das war mir vorher auch nicht so klar, ist dort relativ explizit aber erwähnt worden. Und was ich auch ganz interessant finde, ist das Thema der, ich nenne es jetzt mal ESG-Agenda, ja, das ist ja sowohl die Strategie als auch die Berichterstattung, dass sich doch sehr viele Unternehmen auch schon auf den Weg gemacht haben, eine ESG-Strategie zu entwickeln. Also sich wirklich damit zu beschäftigen und zu sagen, was muss ich in meinem Wertschöpfungsprozess, was muss ich an meinen Produkten, an meinen Dienstleistungen, was muss ich daran ändern, um tatsächlich auch nachhaltiger nicht nur zu wirtschaften, sondern auch meinen Kunden zu enablen, nachhaltiger zu wirtschaften. Und wenn da die Unternehmen sich mit beschäftigen und erste Erfolge erzielen, dann bekommt das auch eine sehr positive und schöne Dynamik. Das heißt, ich war eigentlich positiv davon überrascht, dass die Unternehmen, die sozusagen sich mit dem Thema beschäftigen, auch schon teilweise wirklich eine Strategie haben und das Thema angenommen haben.
Bevor wir gleich nochmal etwas näher in die Digitalisierung schauen, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt, diese Flut an Datenpunkten beziehungsweise diese große Menge, dieses breite Spektrum an Themen, die ich in meinen Berichten abdecken kann, sorgt gerne mal für eine Überforderung. Ein entscheidendes Werkzeug, um hier Klarheit zu bekommen, ist die doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Und ein weiterer Aspekt, den ich sehr spannend finde, den du gesagt hast, ist, die Geschäftsführer schauen vor allen Dingen immer auf die unternehmerischen Chancen. Und zu Chancen gehören ja bekanntlich auch immer die Risiken. Und damit sind wir eigentlich bei ganz klassischer unternehmerischer Praxis. Das hatte ich schon in mehreren Folgen. Ein anständiges Risikomanagement ist das A und O für jedes Unternehmen. Und dann ist es am Ende auch egal, wenn ich die entsprechenden Prozesse und Strukturen habe, ob ich mein Risiko anschaue, das aus einer klimatischen Veränderung oder aus einem Verlust von Biodiversität beispielsweise herausgeht oder ob es ein anderes Risiko ist, wie das jetzt beispielsweise irgendein Zulieferer ausfällt oder der keine Arbeitskräfte mehr findet. Wie ist denn da dein Bild? Gibt es in den Gesprächen, die du führst, Unternehmen, die sich mit dem Thema Klimaszenario, Risikoanalyse schon auseinandersetzen und die dann da auch entsprechend wertvolle Erkenntnisse für ihre strategische Arbeit finden?
Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Ziele für sozusagen die CO2-Reduktion die Europäische Kommission ja nicht angepasst hat. Das heißt, der CO2-Ausstoß als ein ganz wesentlicher Treiber sozusagen für den Klimawandel, diese zu reduzieren, das haben ganz viele Unternehmen nicht nur verstanden und akzeptiert, sondern die haben auch begriffen, dass es ein großes Risiko ist, wenn sie da nichts tun, weil sie irgendwann dafür bezahlen müssen, für den CO2-Ausstoß, und das mitunter empfindlich teuer werden kann. Insofern haben gut 60% der befragten Unternehmen tatsächlich schon einen CO2-Fußabdruck erstellt. Häufig beobachtet man Scope 1 und 2. Das ist relativ einfach. Scope 3 ist ein bisschen schwieriger, aber das ist ja das Salz in der Suppe, dass ich in der Lage bin, als Unternehmen ein Produkt an den Markt zu bringen, was in dem verbleibenden Lebenszyklus, in dem es genutzt wird, möglichst wenig CO2 ausstößt. Da gibt es ja die klassischen Beispiele der Automobilindustrie und auch anderer Industrien, die halt eben sehr effizient produzieren und man möglicherweise das Produkt, was nachher tatsächlich an den Markt kommt, im Rahmen der Scope 3-Emissionen, nicht so klimaverträglich ist. Da beobachte ich aber auch, dass die Unternehmen das zunehmend akzeptieren und sagen, es geht nicht nur um die Optimierung der eigenen Wertschöpfungskette, sondern es geht auch darum, welche Produkte an den Markt bringe, die auch in ihrem Lebenszyklus tatsächlich CO2-schonend sind, energiearm sozusagen verbindet werden können, dass sie in Kreislauf wieder zurückgeführt werden können. Also da merkt man schon, da tut sich einiges. Wenn ihr jetzt noch weiter fragst, ob die Unternehmen denn tatsächlich im Risikomanagement schon eindeutig verstanden haben, dass der Klimawandel dazu führen kann, dass möglicherweise der eine oder andere Standort im Risiko steht oder dass man vielleicht die eine oder andere Lagerhalle da nicht mehr bauen sollte, wo man das ursprünglich mal gedacht hat, da merke ich, dass das noch schwerfällt, das in einem strukturierten Prozess zu tun. Gibt es häufig Einzelvorfälle, die dann immer wieder wachrütteln, wie jetzt die katastrophalen Brände in Kalifornien, wo man sagen kann, also es ist ja nun wirklich sehr schwer nachvollziehbar, dass in diesen Regionen nochmal irgendwo sich eine Firma ansiedelt, geschweige denn, dass irgendjemand das noch versichern würde, dass also die Versicherungskosten da exorbitant hoch wären. Und wenn man dann sagt, solche Fälle gibt es auch in Europa, dann ist man am Anfang, wird man ein bisschen komisch angeguckt, aber wenn man dann diesen Fall von den Porsche-Zulieferer aus Österreich, der aufgrund einer Hochwassersituation, wenn ich so eine richtige Erinnerung habe, eine gewisse Zeit lang keine Teile mehr liefern konnte und Porsche damit dann auch nicht lieferfähig war, dann merkt man auf einmal, ups, die Lieferkette, man selbst als Unternehmen, wenn man Zulieferer ist, ist das schon auf einem gewissen Risiko ausgesetzt. Und dann merkt man, wenn solche Ereignisse stattfinden, dass man dann immer wieder auch sozusagen die eigenen Standorte überprüft, um nur mal ein Beispiel zu nennen und sagt, sind wir da richtig. Aber da ist bei den kleinen Unternehmen noch ein strukturiertes Risikomanagement nicht wirklich überall zu.
Dann steckt da ja vielleicht auch das Potenzial dran, dass ja eben im Zuge dieser Nachhaltigkeitsbetrachtung oder der zunehmenden Betrachtung der Reportingpflichten da ein stärkeres Bewusstsein letzten Endes entsteht auch.
Ja, ich kann nur sagen, also um das auch sozusagen zu ergänzen und abschließend zu sagen, das größte Risiko jetzt für die Unternehmen ist, nichts zu tun, es einfach laufen zu lassen. Das spüre ich auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen, dass sie sagen, eigentlich wollen wir das nicht, also nichts tun, zu sagen nach dem Motto, das ist ja gar nicht relevant für uns, das wäre auch nicht einschlägig. Da haben die meisten verstanden, dass das ist nicht gelebte unternehmerische Verantwortung. Und aus diesem Grunde beobachte ich zumindest, dass die verantwortungsvollen Unternehmen da schon wirklich einen guten Schritt nach vorne gehen, aber noch teilweise auch am Anfang der Journey sind.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Digitalisierung oder digitale Produkte auch schauen. Du hast das gerade eigentlich ganz schön skizziert. hast auch davon gesprochen, was eben noch an Potenzialen in dem ganzen Thema der Datenpunkterhebung, des Reporting und so weiter drinsteckt. Ich denke, das ist klar, da dürfen wir uns in den nächsten Jahren, sobald da einfach eine gewisse Routine da ist, Erfahrungen gemacht wurden, dürfen wir uns darauf einstellen, dass da die überwiegende Art der Arbeit automatisiert passiert, dass wir Auswertungen vielleicht auch mit Hilfe der KI sehen werden. Was ja aber deutlich spannender ist, ist ein Stück weit ja auch die Innovation, das Innovationspotenzial, was vielleicht in neuen digitalen Produkten, in neuen Dienstleistungen digitalen drinsteckt, die auch aus so einer strategischen Arbeit herauskommen. Du sprichst über Zirkularität zum Beispiel. Wie ist da dein Eindruck? Welche Bestrebungen gibt es da heute schon bei den Unternehmen? Hast du vielleicht auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, was da letzten Endes noch kommen kann?
Ja, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ja eng miteinander verbunden, weil man ja schon erkennt, dass zur Steuerung der nachhaltigen Transformation man Daten braucht, dass man Informationen braucht. Und Zahlen, Daten, Fakten, das ist dann immer wieder auch ein Aha-Erlebnis, sind der Kern von Nachhaltigkeit. Also ich habe am Anfang schon erwähnt, das ist kein Wohlfühlthema, sondern das ist ein Thema, was man dann hart steuern kann. Und da gibt es noch einen Nachholbedarf, Zahlen, Daten und Fakten zum Beispiel in Realtime zur Verfügung zu haben. Ich vergleiche das häufig mit dem Cash-Management. Es ist vollkommen normal und akzeptiert, dass man auf den Knopf drückt und sofort weiß, wie viel Geld auf dem Konto ist, welche Transaktionen stattgefunden haben, welche sozusagen geplant sind und wie man Liquiditätsmanagement machen kann. Vollkommen akzeptiert. CO2-Ausstoß wird in manchen Unternehmen einmal im Jahr berichtet und da setzt die Geschäftsführer hin und sagt, vielleicht sollten wir im nächsten Jahr folgende Maßnahme ergreifen, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das ist eigentlich nicht ganz nachzuvollziehen, warum man nicht da auch in eine Real-Time-Erhebung zentraler Daten geht, sei es Energieverbräuche, sei es CO2-Ausstöße, sei es Abfallgenerierung etc. pp. In manchen Bereichen gibt es das schon, aber dass das zusammen sozusagen genutzt werden kann, um tatsächlich Transparenz reinzubringen, das ist eher selten der Fall. Und dann sprechen wir da ja im Wesentlichen auch die Digitalisierung der Wertschöpfungskette, um die Prozesse zu optimieren, Ressourcenverbrauch runterzufahren, Energieverbrauch runterzufahren, etc. pp. Da sehe ich schon, da ist ein bisschen Bewegung drin und da gibt es auch den einen oder anderen, der relativ schnell die sogenannten Low-Hanging-Fruits realisiert und sagt, mit einem guten Energiemanagementsystem oder einem Umweltmanagementsystem kann ich wirklich tatsächlich Ressourcen einsparen. Das ist aber nur ein Teil der Medaille. Der zweite Teil ist dann, dass man tatsächlich Digitalisierung dazu nutzt, um die einen Produkte, die einen Dienstleistungen, die man anbietet, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und damit den Kunden wiederum in die Lage zu versetzen, nachhaltiger zu wirtschaften. Und das sind die Unternehmen, bei denen ich beobachte, dass sie besonders erfolgreich sind. Ich will da mal 2, 3 Beispiele nennen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Also zum einen habe ich kürzlich ein Unternehmen besucht, das mich sehr beeindruckt hat, weil das mit der digitalen Lösung zusammen mit künstlicher Intelligenz dazu beiträgt, dass Entwicklungsschritte und Prozesse für Industrieanlagen oder auch für Automobile deutlich reduziert werden können. Also man spricht da teilweise von einer Halbierung der Entwicklungszeiten und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie viele Ressourcen man denn da einsparen kann, wenn man nur die Hälfte der Zeit dazu braucht, um eine Industrieanlage zu konzipieren, ein Auto zu konzipieren oder auch in der Luft- und Raumfahrttechnik Dinge zu entwickeln. Das heißt, hier trägt die Digitalisierung und eine digitale Lösung dazu bei, dass der Kunde deutlich ressourceneffizienter bei gleicher Qualität ein Produkt entwickeln kann. Das ist also etwas, wo ich Fische sage, das läuft sehr gut und das wird sehr gut angenommen, weil jeder danach sucht, ressourceneffizienter zu arbeiten. Das andere Beispiel aus dem Schwarzwald. Mittelständisches Unternehmen, Firma Schmalz aus Glatten. Die machen so Vakuum-Tragarmsysteme und Transportsysteme. Und die haben als ein wesentliches Verkaufsargument, und das unterlegen sie mit vielen einzelnen Zahlen, Daten und Fakten, dass ihr Produkt im Produktlebenszyklus sozusagen die wesentlichen Emissionen ausstößt im Vergleich zu einem Wettbewerbsprodukt. Und das fängt an mit der Produktion dieses Produktes in Glatten unter Umständen, die sozusagen aus Nachhaltigkeitssicht wirklich optimal sind. Das geht über den Vertrieb dieses Produktes bis hin zum Nutzen dieses Produktes. Also die Frage, wie viel Energie wird dort verbraucht, wie viel CO2 wird ausgestoßen etc. Bis hin dann auch nachher zum Rückführen dieses Produktes, also Recycling. Also kann ich dieses Produkt auch tatsächlich wieder in die Einzelteile zerlegen, kann ich die Rohstoffe zurückführen. Und da ist es häufig, sag mal, gar keine Raketenwissenschaft, sondern einfach wieder Zahlen, Daten, Fakten, dass ich ein Produkt anbieten kann, was kreislauffähig ist. Und da merke ich halt eben, dass solche Produkte von den Kunden dann auch verstärkt nachgefragt werden und man sich damit im Markt tatsächlich auch besser positionieren kann und damit Wettbewerbsvorteile sich erarbeiten kann gegenüber anderen. Und da hören die Unternehmen, die als Kunden auftauchen, sehr gerne zu, weil sie natürlich alle versuchen, auch ihre eigene CO2- und Nachhaltigkeitsbilanz zu optimieren. Also da waren mal zwei Beispiele. Wir könnten jetzt noch weitere nehmen. Es ist natürlich in jeder Branche ein bisschen anders gelagert, aber es ist schon so, dass unternehmerische Findergeist dazu beiträgt, dass man auch von dem Hintergrund der Nachhaltigkeit tatsächlich mit vielen kleinen einzelnen Schritten sich einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann. Es muss nicht immer der Big Bang sein, sondern es muss nachvollziehbar, dokumentiert, klarer, nachhaltiger Vorteil sein.
Ja, und ich finde auch spannend, ich denke, an dem Beispiel kann man gut erkennen, welche Relevanz dann auch die digitale Technologie hat, weil wenn ich jetzt dein Beispiel aufgreife, ich habe ein kreislauffähiges Produkt und muss das wieder zurückführen und das braucht ja entsprechende Systeme, Infrastruktur, um überhaupt das zu machen. Ich brauche Prozesse, die diese Rückführung überhaupt ermöglichen. Ich brauche Systeme, die mir die Informationen verwalten, dass ich überhaupt weiß, wo ist welches Produkt im Einsatz und dergleichen. Und ich finde es total spannend zu sehen, dass es immer wieder Unternehmen gibt, die da jetzt sehr stark auch reingehen. Und ich glaube, dass da ein enormes Potenzial letzten Endes drin steckt. Weil ganz oft ist es ja so, das ist das die Erkenntnis, die ich aus vielen Gesprächen mitnehme, der Kunde will ja in den seltensten Fällen dieses Produkt, sondern er möchte das Ergebnis oder den Service, der von diesem Produkt ausgeht. Ich möchte keine Lampe besitzen, sondern ich möchte Licht haben. Ich möchte keinen Wasserzähler besitzen, sondern ich möchte wissen, wie viel Wasser verbrauche ich. Und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Produkten. Und da, wenn da ein Umdenken in einer großen Ebene passiert, dann steckt da folglich auch entsprechendes Potenzial drin für neue Services.
Ja, da gibt es ja immer wieder das Spannungsfeld, was in jeder Diskussion mindestens einmal aufkommen muss, dass man dann sagt, naja, der Kunde entscheidet am Ende des Tages nur noch Preis. Und da würde ich sofort widersprechen und würde sagen, nein, der Kunde wird sich in Zukunft sowohl um den Preis kümmern, als auch um die Nachhaltigkeitsbilanz des Produktes, was er einkauft. Insbesondere, wenn es um Anlagen, Maschinen, Investitionsgüter etc. pp. Geht, bis hin auch zu Autos, wird, glaube ich, in naher Zukunft es selbstverständlich sein, dass man sich den Preis anguckt, den CO2-Fußabdruck anguckt, weitere Daten sich anguckt, die ja auch mit dem digitalen Produktpass von der Europäischen Union eingeführt werden sollen, um da Transparenz reinzubringen. Und ich glaube, dann werden die Unternehmen, die diese Daten liefern können und dann auch überzeugend liefern können, weil sie einen besseren Wert haben als Wettbewerber, werden sie auch dann im Markt durchsetzen. Also der Preis ist am Ende des Tages immer noch eine sehr wichtige, aber nur eine Entscheidungskomponente. Gerade bei den großen Unternehmen spielt das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle und sie sind bereit, auch mehr dafür zu bezahlen, wenn es denn nachhaltiger ist.
Felix, ich möchte kurz nochmal das Thema ein bisschen zum Abschluss wechseln. Ich hatte eingangs gesagt, du hast doch einen Lehrauftrag Unternehmensführung und ESG an der Uni in Freiburg. Führ uns doch mal bitte in dieses ganze Thema Lehre und Nachhaltigkeit ein. Ich würde gerne verstehen, wie wird eigentlich das Nachhaltigkeitsverständnis aktuell an Hochschulen vermittelt? Und wie hat sich das vielleicht verändert auch in den letzten Jahren?
Ja, das ist ein spannendes Thema, was du da ansprichst. Ich will auch da versuchen, einmal erst so schön den Kontext herzustellen. Wir haben jetzt sehr viel über Unternehmen gesprochen, die sozusagen vom Teil des Problems zum Teil der Lösung werden sollen. Da sind wir ja schon auf diesem Globus seit über 20 Jahren dran, das Thema voranzutreiben. Das fing an mit dem UN Global Compact, das fing an mit Kofi Annan, der das Thema erkannt hat und gesagt hat, Nachhaltigkeit hat die Sprengkraft für die Weltordnung. Insofern müssen wir aufpassen und müssen das Thema Nachhaltigkeit in den Griff kriegen, damit die Weltordnung nicht in Gefahr kommt. Jetzt gibt es einen Strang, sozusagen die Wirtschaft davon zu überzeugen, dass sie als größter CO2-Emittent, als größter Ressourcenverbraucher etc. pp. Sozusagen diese Aufgabe annimmt. Aber es gibt auch einen zweiten Strang, und der heißt Bildung. Das ist zwar in dem Fall nicht von Kofi Annan auf den Weg gebracht worden, aber von der UNESCO auf den Weg gebracht worden. Und das heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE. Da gibt es also entsprechende Standards, die ebenfalls weltweit ausgerollt worden sind und wo gesagt wurde, wir brauchen Bildung als Transformationsmechanismus für mehr Nachhaltigkeit. Und das fängt bei der frühkindlichen Bildung an, geht über die Schulen bis hin zu Universitäten, bis hin auch natürlich nachher zur Weiterbildung im Betrieb. Und für all diese Bildungsstufen sind entsprechende Erwartungen formuliert worden, Standards formuliert worden, auch formuliert worden, wie das in den Lehrplan hineingebracht werden soll. Und da stellt man fest, dass das deutlich langsamer in der Umsetzung muss, als das, was wir von der Wirtschaft erwarten. Und das liegt ein bisschen daran, wie natürlich auch der Bildungssektor organisiert ist in den meisten Ländern. Häufig eine öffentliche Einrichtung. In vielen Fällen natürlich auch aus gutem Grunde von Weisungen und ähnlichen Dingen geschützt, weil sie eine gewisse wissenschaftliche Forschungsfreiheit haben. Und da das Thema Nachhaltigkeit hineinzubringen, ist eine große Herausforderung. In den letzten Jahren ist einiges passiert. Wenn man mal die Universitäten herausgreift, haben sehr viele Universitäten angefangen, Nachhaltigkeitsberichte zu veröffentlichen. Die sind interessanterweise nicht gemäß CSRD berichtspflichtig, sondern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, unterliegen damit nicht der CSRD. Aber sie haben angefangen, freiwillig Berichte zu erstatten. Und da hat sich mittlerweile so ein bisschen eine Struktur durchgesetzt, anhand derer sie berichten. Das eine ist sozusagen, wie sie den Betrieb der Universität nachhaltig gestalten. Das ist sehr ähnlich zur CSRD, also zu den Überlegungen, was kann ich da machen beim Einkauf der Lieferkette, bei CO2-Ausstoß, Energieverbrauch. Aber dann kommt ganz wichtig hinzu noch die beiden großen Blöcke Lehre und Forschung. Und da ist es relativ schwer, natürlich mit Standards eine Transparenz reinzubringen, ob Universitäten besonders stark sind im Bereich Lehre oder auch Forschung. Und da sehe ich gerade sozusagen die ersten Entwicklungen, die sehr, sehr ermutigend eigentlich sind, weil die Universitäten schon auch im Wettbewerb merken, dass es sinnvoll ist, darüber Transparenz herzustellen, weil sie damit nicht nur gute Studierende bekommen, sondern auch gute Lehrkörper, also gute Professorinnen und Professoren. Und das heißt, dieser Wettbewerb führt es dazu, dass die Universitäten halt eben sich dort sehr engagieren. Und viele führende Universitäten, auch hier in Baden-Württemberg, haben mittlerweile wirklich gute Nachhaltigkeitsberichte. Aber der Bericht alleine reicht ja nicht, sondern man muss ja auch versuchen, das Thema tatsächlich in die Universität hineinzutragen. Und da ist es halt eben so wie in vielen anderen Bereichen auch. Da brauchst du erst den ausgebildeten Lehrkörper, der die wissenschaftliche sozusagen Qualität, um dann auch tatsächlich in Forschung und Lehre das umsetzen zu können. Und da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf. Und wenn wir da in dem Tempo weitermachen wie bisher und man überlegt, sagt man ja, also da muss erst eine ganze Generation sozusagen drüber hinweggehen, bis wir dann auch tatsächlich aus der Universität die Leute herausbekommen, die beim Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen, in der Praxis, in der Forschung später ihren Beitrag leisten können, dann dauert das zu lange. Das war mit eine Triebfeder für mich, zu sagen, ich möchte gerne meine praktische Erfahrung, die ich im Unternehmen gemacht habe zum Thema. Wir haben bei der TAKT AG im Jahr 2012 den ersten Nachhaltigkeitsbericht rausgebracht. Das war relativ früh mit CO2-Bilanz, mit GRI-Standards, mit einer Wesentlichkeitsanalyse. Ich habe selbst erlebt, wie schwer das ist, dieses Thema auf einer Agenda zu halten und umzusetzen und durchzusetzen. Und wie schwer es ist, auch gute, qualifizierte Ressourcen dafür zu gewinnen, das Thema umzusetzen. Und insofern wollte ich dann aus meinem Erfahrungsbereich aber auch unter der Zuziehung von führenden Unternehmen aus Baden-Württemberg da in Freiburg diese Lehrveranstaltung anbieten. Und das hat sich ganz gut angelassen. Also die Studierenden sind sehr interessiert, wollen gerne wissen, was da passiert, wollen das auch gerne weiter zu ihren Themen machen, in Masterarbeiten und in weiteren Forschungsarbeiten. Insofern ist das sehr ermutigend, aber es ist natürlich nur ein ganz, ganz kleines Rädchen in dem gesamtgroßen System. Da gibt's noch was zu tun.
Ist ja fast schon ein bisschen paradox, ja. Überall spricht man davon, dass man der Wissenschaft zuhören muss und es gibt Initiativen wie Science-Based Targets und dergleichen. Und viele dieser Erkenntnisse gibt es, oder die wesentlichen Erkenntnisse gibt es ja nur aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen. Und gleichzeitig, wenn ich dir so zuhöre, klingt es so, als würden wir es trotzdem nicht schaffen, in den Institutionen, die uns diese Erkenntnisse bringen, auch die Vermittlung dieser Erkenntnissen in den eigenen Reihen sozusagen zu stärken. Ich meine, letzten Endes, dieses Verständnis, die Relevanz von Nachhaltigkeit, die Wechselwirkung zwischen Umweltveränderung, externen Faktoren auf uns als Gesellschaft und auf unsere Wirtschaft, ich meine, das muss man ja quasi mit der Muttermilch aufsaugen. Das geht ja nicht mehr weg. Das ist ja nicht ein Trend, der jetzt mal da ist. Ah, da setzen wir uns jetzt mal damit auseinander. Und danach verschwindet es irgendwo in der Schublade. Sondern wir müssen ja sicherstellen, dass diese Aufklärungsarbeit, die man ja, glaube ich, das darf man schon so sagen, die jetzt gerade noch geleistet wird und dieses Experimentieren, sei es in der Art und Weise, wie ich mein Reporting mache, in der Art und Weise, wie ich als Unternehmen diese Erkenntnisse in meiner Arbeit integriere, da ist ja noch ganz, ganz viel, was passieren muss und das muss ja folglich auch vermittelt werden. Das heißt also, ich höre raus, das Potenzial ist noch gigantisch groß. Woran scheitert's, wenn du es vielleicht auf ein, zwei Punkte reduzieren müsstest?
Ja, ich glaube, die große Herausforderung ist in der Tat, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ja auch an der Universität eine Querschnittsthematik ist. Es ist sowohl relevant für die medizinische Fakultät als auch für die Forstwissenschaftler, als auch für die Volkswirte, als auch für die Juristen und die Politikwissenschaftler. und für jede Fakultät etwas anders gelagert, sozusagen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man nicht ein sozusagen Lehrstuhl oder eine Fakultät oder wie auch immer hat und sagt, also das ist jetzt Nachhaltigkeit, sondern es muss ja in jeder einzelnen Fakultät sinnvoll eingepflegt, integriert werden und entsprechend verfolgt werden. Und da gibt es dann eben durchaus Fakten, die man berücksichtigen muss, dass halt eben der eine oder andere sagt, damit will ich mich nicht mehr beschäftigen oder damit kann ich mich nur zu 10% oder 20% beschäftigen. Auch in der Lehre, ich habe das bisher immer so gelehrt, warum soll ich das anders lehren? Also diese Entwicklung mit aufzunehmen, das dauert halt eben eine gewisse Zeit. Und ich will nochmal sagen, es gibt Universitäten, auch gerade hier in Baden-Württemberg, wie auch mal Freiburg nennen, die da schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind und eine ganze Menge machen. Wir haben jetzt auch den Innovationscampus Nachhaltigkeit von der Landesregierung Baden-Württemberg in Freiburg und in Karlsruhe sozusagen als Gemeinschaftsprojekt gestartet. Das ist eine tolle Initiative. Also da ist schon einiges in Bewegung. Aber ich persönlich glaube halt eben, dass die Studierenden, die jetzt die Universität verlassen, vielleicht noch nicht genug mitbekommen haben. Und diejenigen, die in einem Jahr oder in zwei Jahren die Universität verlassen, die sollten doch in diesem Bereich wirklich gut ausgebildet sein oder eine gute Chance haben. Und da können wir noch ein bisschen mehr machen, um dann auch, ich sag mal, Arbeitsmarkt, die guten Ingenieure zu haben, die guten Mediziner zu haben, die guten Juristen zu haben, die guten Volkswirte zu haben, die halt eben das Thema Nachhaltigkeit auch voll verstanden haben. Dann wird Transformation noch schneller gelingen.
Du hast gerade eben auch ganz kurz die frühkindliche Bildung angesprochen. Jetzt haben wir euch viel über die Hochschulen gesprochen. Wie schaut's denn dazwischen aus? Hast du da auch schon Einblicke und Erkenntnisse gewonnen? Also in der Schule, welche Relevanz hat das Thema in der Schule und ist das ausreichend?
Ja, auch da ist sehr interessant zu beobachten, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Na, auf der einen Seite habe ich das jetzt gesehen bei meinen Kindern hier in der Schule, dass das Thema Nachhaltigkeit durchaus auch gelehrt wird. Ich habe auch da mal einen Vortrag gehalten zum Thema ESG, Unternehmen und ihren Bedeutung und Verantwortung. Und das ist auch sehr akzeptiert worden. Aber gleichzeitig siehst du halt eben, dass die junge Generation, über welche Plattform auch immer, ich will da keine Werbung jetzt für machen, bei Fast Fashion kein Grüß Gott kennt und die billigen T-Shirts kauft und die preiswerten Hosen, Jacken, wie auch immer, die man dann nur eine kurze Zeit trägt und dann wieder entsorgt. Und wenn du dann die Kinder damit konfrontierst und sagst, sag mal, ist euch eigentlich ganz klar, was ihr da tut? Also ist das nachhaltig und sinnvoll? Dann merkst du halt eben schon, dass da noch ein gewisser Nachholbedarf ist, um dafür zu sensibilisieren und dass es keinen Sinn macht, eine einzelne Handyhülle, weil sie in irgendeiner Form schön bedruckt und customized ist, aus China zu bestellen. Und solange da nicht die Einsicht da ist und die tatsächlich auch die Bildung da ist, das zu begreifen, wird sie wahrscheinlich am Verhalten nichts ändern und Verhaltensänderungen bekommen und dann hin, wenn auch in frühen Jahren bereits über Bildung klar gemacht und transparent gemacht wird, was er mit seinem Verhalten auslöst und welche Verantwortung man dafür eigentlich übernehmen muss.
Das heißt zusammengefasst, Kinder sind auch nur Menschen und die leiden unter der gleichen Ambivalenz wie wir Großen auch.
Ja, absolut. Absolut. Gerade dann, wenn niemand hinguckt, sozusagen, wenn man vor seinem eigenen Handy sitzt und ganz kurz auf Bestellen drücken kann, und glaubt, das hat jetzt keiner gesehen, dann geht man damit etwas lockerer um, als wenn man im Kollektiv sozusagen unterwegs ist und sagt, eigentlich muss ich auch nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Da sagt jeder, ja, das kann ich verstehen. Aber bei manchen Bereichen setzt einfach die Rationalität aus, beziehungsweise ist auch in der Tat noch nicht transparent genug, was man damit eigentlich auslöst. Also insofern glaube ich schon, es kann in der frühkindlichen Bildung, es kann in der Schulbildung, es kann auch in der Hochschulbildung noch mehr getan werden. Es wird schon einiges getan. Ich will auch da überhaupt keinen falschen Eindruck erwecken. Also die Universitäten sind sehr, sehr engagiert. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Und wenn du mich fragst, ob das ein großes Zukunftspotenzial hat, dann würde ich sagen, ja, es hat ein großes Zukunftspotenzial, weil auch Unternehmen bereit sind, in dem Bereich zu investieren, Forschung zu unterstützen, Projekte zu unterstützen, weil sie alle daran interessiert sind, wie kommt der nachhaltige Wirtschaften. Also insofern ist das auch ein Wachstumsthema und eigentlich positiv belegt.
Wunderbar, Felix. Vielen, vielen Dank für das Gespräch bisher. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Es ist sehr deutlich geworden, welche Relevanz der Schwerpunkt Bildung hat. Hast du noch einen anderen Schwerpunkt, den wir als Gesellschaft oder als Wirtschaft in den kommenden Jahren setzen müssen, um in diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, dem Nachhaltigkeitsgedanken weiter voranzukommen und den besser zu verankern?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Thema Nachhaltigkeit durch diese überbordende Regulatorik ein bisschen in die Schmuddelecke gekommen ist, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass man gesagt hat, das ist doch alles überbordend und zu viel und der Staat greift hier zu stark ein. Wenn man sich auf der anderen Seite die Erfolgsgeschichte beim Thema Nachhaltigkeit anguckt, dann sind es sehr oft die Lösungen, die marktwirtschaftlich koordiniert werden, wo der Markt, die Marktteilnehmer verstanden haben, worum es geht und entsprechend ihr Verhalten anpassen. Ich will mal diesen Handel von CO2-Zertifikaten mal als ein Beispiel nehmen in Europa. Mit dem Cap and Trade, wo die Europäische Kommission oder Union entsprechend den sehr stark CO2-emittierenden Industrien entsprechend Zertifikate zuteilt, die dann selbst entscheiden können, ob sie tatsächlich diesen CO2-Ausstoß durchführen, der ihnen gemäß der Zertifikate erlaubt ist, oder ob sie die verkaufen wollen. Und dann ist ein komplett neuer Markt entstanden für CO2-Zertifikate. Und das ist der wesentliche Treiber dafür, dass die CO2-Emissionen in Europa rückläufig sind. Das ist eine gute Nachricht. Wenn wir das hinbekommen, dass wir marktwirtschaftliche Lösungen weiter übertragen auf andere Felder, dann bin ich persönlich davon überzeugt, wird die Transformation schneller gehen als nur über Regulatorik und Verbote. Und dazu zählt zum Beispiel auch das Thema Technologieoffenheit. Ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Technologieoffenheit beibehalten und nicht Dinge von vornherein verbieten. Nur mit der Technologieoffenheit werden wir auch entsprechende Technologien finden, um nachhaltiger zu wirtschaften, um effizienter zu wirtschaften, um Ressourcen zu schonen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das heißt also in der Summe, ich glaube, wir sollten etwas mehr Wettbewerb und Markt- und Technologieoffenheit zutrauen und etwas weniger auf der Regulatorik und Verbots sozusagen Bremsen stehen. Und wenn wir dafür sozusagen positive Beispiele kriegen, dann bin ich auch ganz sicher, dass die Mehrheit der Bevölkerung da mitmachen wird und sagen wird, das haben wir verstanden, weil das für alle Beteiligten eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Also insofern mehr Markt wagen, ein bisschen mehr Wettbewerb wagen, Technologieoffenheit haben, ein bisschen weniger Regulierung und den Konsumenten, aber auch insbesondere den Unternehmen deutlich mehr Freiraum geben, ihnen zutrauen, dass sie das können. Wenn der Markt funktioniert, geht das ganz, ganz schnell, die Transformation.
Felix, damit machst du eine ganz spannende Diskussionsthematik auf. Das ist definitiv aber genug Substanz für viele eigene Folgen. Ganz vielen Dank für deine Einschätzung, deinen Bericht und deine Zeit. Danke, dass du hier warst und vielleicht gerne mal wieder.
Ja, ich danke dir auch, Ingo, sehr für die Fragen, für die gemeinsame Zeit und freue mich auf den Podcast.
Das war es mit unserer heutigen Folge des Twinside Podcasts. Bei mir zu Gast war Unternehmer und Autor Dr. Felix Zimmermann von Voikos. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.